Erster Unterschied ist natürlich, ich darf leider meine Anzüge nicht mehr tragen. Also das heißt, ich darf, ich dürfte schon, nur würde ich dann natürlich ein bisschen aus der Menschenmasse sehr, sehr stark hervorstechen.
Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast Live bei Park IT. Was einer nicht schafft, das schaffen viele. Für diese genossenschaftliche Leitidee steht die Park IT mit fast 500 Mitarbeitenden. Ich bin eine davon. Mein Name ist Stefanie Thieme und ich interessiere mich für die Geschichten, die unsere KollegInnen zu erzählen haben. Wie sie zur Park IT gekommen sind, wie ihre Aufgaben aussehen und wie sie sich hier fühlen. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und lass dich von mir mitnehmen. Ja, heute schauen wir auf einen beruflichen Weg, der von einer klassischen Bankausbildung über ein berufsbegleitendes Studium zur Park IT geführt hat. Mein Gesprächspartner ist Johannes Schneider. Nach seiner Bankausbildung war Johannes noch einige Jahre im Privatkundengeschäft einer Bank tätig und entschied sich dann, noch ein berufsbegleitendes BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Accounting und Taxation zu absolvieren. Sein Bachelor hat er fast in der Tasche und seit letztem Jahr bringt er sein Wissen als Verfahrensmanager in der Marktrisikosteuerung bei der Park IT ein. Gemeinsam sprechen wir heute darüber, was ihn dazu bewegt hat, berufsbegleitend noch ein Studium zu beginnen, welche Erfahrungen er dabei gemacht hat und welchen Rat er anderen mitgibt, wie sein heutiges Arbeitsfeld bei der Park IT aussieht und wie er es im Vergleich zu seiner vorherigen Tätigkeit bei einer Bank erlebt und warum seine Begeisterung für das Thema Marktrisiko auch andere anstecken könnte. Schön, dass du heute bei uns bist, Johannes. Danke für dein Kommen.
Vielen Dank für die Einladung, Stefanie.
Johannes, nach deiner Ausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung, wann kam für dich der Moment, wo dir klar wurde, ich will noch was draufsetzen und berufsbegleitend studieren?
Ja, für mich war, also ich meine, wir gehen ja den normalen schulischen Werdegang und sind erstmal in der Schule, laufen da erstmal die 12 oder 13 Jahre einmal durch das Schulsystem durch. Und ich habe dann im Anschlussjahr mich dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen zum Bankkaufmann. Das heißt, da dann auch im Grunde nochmal die 2 Jahre schulische Ausbildung fortgeführt. Und dann war für mich erstmal der Punkt, okay, stopp, ich brauche mal einen kurzen Moment, einen kurzen Stopp von der schulischen, vom schulischen Ausbildungsweg und habe mich halt nur mal auf das Arbeiten konzentriert, also dann in der Bank, um erstmal da ein bisschen, Wissen zu akquirieren und ins Arbeiten reinzukommen. Und da ging das dann halt relativ schnell, dass ich gemerkt habe, okay, das Wissen, was ich brauche, habe ich mir angeeignet. Und dann entstand so ein bisschen so ein Vakuum. Also, dass ich dann gesagt habe, okay, und was kommt jetzt? Was ist jetzt der Plan für mich selbst? Und das war dann der Moment, wo ich mich dann entschieden habe, den Passierschein A38 im Grunde zu machen, also da das Ticket für andere bestimmte Jobpositionen in Anspruch zu nehmen und mein Wissen zu erweitern und dann halt berufsbegleitend zu studieren.
Okay, das heißt, damit sprichst du auch schon an, so was dich innerlich angetrieben hat, was deine Motivation dahinter war, Passierschein A38, also quasi sich neue Türen zu eröffnen mit dem Studium, ja?
Ja, genau. Also es sind ja immer 2 Sachen. Also zum einen ist es einfach die Wissenserweiterung, sich da mit anderen Sachverhalten zu beschäftigen. Und ich meine, viele Sachverhalte kannte ich einfach schon aus der Ausbildung zum Bankkaufmann. Und auf der anderen Seite ist es halt auch klar, wenn irgendwo an der Jobbeschreibung dran steht, Studienabschluss bitte, dann
kommt man an diesem Blatt Papier nicht drum herum.
Genau.
Du hast dich ja bewusst für ein Fernstudium entschieden. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, was für dich den Ausschlag gegeben hat, diese Form des Studiums zu wählen?
Ja, für mich war klar, dass die Theorie hat irgendwo für mich einfach vor allem dann den Wert, wenn sie in Verbindung mit der Praxis gebracht wird. Und ich meine, ich war dann, habe ja schon angefangen, Ausbildung ist eher praxisorientiert und war dann im Beruf in der Praxis unterwegs und habe für mich auch gesagt, okay, ich möchte nicht nur den theoretischen Teil haben, sondern halt beides gebündelt, dann halt einmal die Praxis und die Theorie. Klar, es macht sich natürlich erstmal auf dem Lebenslauf besser, weil ich habe gleichzeitig die Erfahrungen in der Bank gesammelt, im Job gesammelt, unter diesen Anforderungen einfach klar, dass ich bestimmte Freiräume brauche vom Studium. Also so, dass ich mein Leben organisieren kann, dass ich die Energie fürs Arbeiten habe, dass ich die Zeiträume habe, wo ich dann Studieninhalte mir beibringen kann. Aber natürlich auch, dass ich immer noch Zeiträume habe, wo ich selbst ein bisschen zur Ruhe kommen kann, dass ich dann nicht in einem Burnout oder Ähnliches lande.
Du sprichst schon das richtige Stichwort an, Doppelbelastung. Das hört sich nach einem vollen Programm an. Wie bist du mit dieser Doppelbelastung aus Studium und Job umgegangen?
Ja, also ganz unterschiedlich, weil es war ja dann doch auch schon, es ist schon lange, ich meine, ich habe, lass mich nicht lügen, nagel mich nicht drauf fest, aber es müsste so 2020 ja gewesen sein, wo ich das Studium begonnen habe und habe einfach da in den unterschiedlichsten Situationen auch irgendwie agiert. Also in Situationen, wo auf der Arbeit viel zu tun war, wo ich privat viel um die Ohren hatte oder wo dann halt auch Studieninhalte einfach sehr anspruchsvoll waren. Und das erfordert eine starke Selbstdisziplin, also insbesondere so, wie ich das Studium gewählt habe, weil es bei mir keine Abwechslung in dem Kanal der Studieninhaltsvermittlung gibt, sondern ich kriege halt im Grunde die fachlichen Inhalte vorgesetzt in Form von einem Skriptstudienbrief und lerne mir die an und schreibe dann dazu eine Hausarbeit oder eine Klausur.
Ja.
Hat natürlich zum einen den Vorteil, ich kann es mir selbst legen, wie ich es möchte und konnte mir dann halt die Freiräume schaffen. Und auf der anderen Seite hat es halt die extreme Selbstdisziplin auch einfach erfordert. Und ich meine, wie man dann damit zurechtkommt, also ich habe es dann irgendwie ganz gut hinbekommen, aber habe halt auch im Endeffekt gemerkt, okay, mit Vollzeitarbeit ist mir das.
Das wollte ich gerade fragen, ob du das konstant mit 100% vom Job her begleitet hast oder irgendwann reduziert hast.
Ja, genau, weil ich habe dann schon gemerkt, dass einfach 100% zu anspruchsvoll ist, also 100% Arbeit, 100% Studium und nicht dann 100% Privatleben. Und dann habe ich einfach von der Arbeit runtergeschraubt auf 80% und dieser eine Tag hat in der Woche hat mir einfach schon so viel Stressreduktion gebracht. Das war auf jeden Fall ein gutes Vehikel dafür.
Ja. Was würdest du sagen, war leichter als gedacht und was vielleicht schwerer?
Auch da sind es halt ganz viele unterschiedliche Sachen, je nachdem, in welcher Phase man sich dann irgendwo bewegt. Insgesamt, glaube ich, war es halt, ich habe es erst unterschätzt, den Aufwand, der damit einhergeht. Also dann halt auch entsprechend irgendwie nach 2-3 Jahren Studium dann die Reduktion der Arbeitszeit. Das heißt, das ist mir am Anfang erstmal auch schwer gefallen. Es hat gut funktioniert, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe ein Stresslevel, was mir nicht gut tut.
Auf einer Skala 1 bis 10, auf einer 10.
Ja.
11.
Genau. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der war relativ schwierig. Aber ich meine, habe ich dann ja auch anständig hinbekommen. Und was gut funktioniert hat, war im Endeffekt dann tatsächlich aber eigentlich die Einteilung davon. Also, dass ich sagen kann, wie plane ich mir dann bestimmte Zeiten ein, um dann zu studieren oder hier mal ein bisschen mehr zu arbeiten und das unter einen Hut zu kriegen.
Was würdest du denn heute genauso wieder machen und was vielleicht anders?
Also den Weg würde ich auf jeden Fall nochmal gehen. Also nochmal ein berufsbegleitendes Studium. Mir hat es unglaublich viel gebracht, in der Praxis unterwegs zu sein. Und es hat mir ja auch dann, sag ich mal, in einem Jobwechsel einfach geholfen, dann auch entsprechend hier bei der Park-IT landen zu dürfen. Das heißt, den grundsätzlichen Weg würde ich auf jeden Fall nochmal so gehen. Was ich mir heute anders wünschen würde, wäre tatsächlich eine Abwechslung in den Kanälen. Mhm. Also nicht immer nur stumpf zu lesen, zu lesen, zu lesen und sich Sachverhalte, fachliche Inhalte, theoretisches Wissen irgendwie in den Kopf zu hämmern, sondern da halt tatsächlich mal irgendwie ein bisschen Abwechslung im Rahmen von Abendkursen, Vorlesungen oder Ähnliches.
Oder Workshops.
Oder Workshops, ja.
Du hast es gerade schon angesprochen. Während deines Studiums hast du dich ja bei der Park IT beworben. Was hat dich an Park IT gereizt?
Also ich bin ja aus der Bank auch ausgetreten und habe erstmal für mich gesagt, okay, hier es stoppt mein Lebensweg, möchte mich irgendwo anders hinführen, ich brauche irgendwie was anderes aus und habe dann ja im Grunde in das Nichts reingekündigt und habe da auch erstmal irgendwie für mich so ein bisschen gesucht, okay, ja gut, dass ich erstmal aus diesem Hamsterrad mal wieder rauskomme, mich selbst finden kann und dann auch zu überlegen, okay, in welche Richtung möchte ich.
Wo soll die Reise hingehen?
Ja, genau. Mhm. Und da bin ich dann mehr oder weniger auch über die Park IT gestolpert, weil es halt schon ja auch einfach eine Nische ist, in der die Park IT unterwegs ist, also so grob ja Bankcontrolling. Und war da erstmal ganz unbefleckt, als ich daran gegangen bin und habe dann einfach gemerkt, über die Zeit, die investiert wurde in den Bewerbungsprozess, wo es ja.
Die meines Ernst.
Ja, genau, oder zumindest ist es halt wichtig, ne, mhm. diese Zeit und dieser intensive Bewerbungsprozess, da steht einfach irgendwie die Akquisition von, in Anführungszeichen, den richtigen Menschen, den richtigen Mitarbeitenden, einfach an einer sehr, sehr großen oder sehr, sehr hohen Priorität. Mhm. Und das hat mich dann einfach in diesem Bewerbungsprozess, hat es mich einfach mehr und mehr gereizt und interessiert, was hier dann eigentlich passiert und was dann auch Inhalt vom Job ist, den ich ja mittlerweile zumindest mal so grob wiedergeben kann. Und da hat mich dann auch im Grunde diese Gesamthaftigkeit in Anführungszeichen von dem Produkt gereizt. Also, dass man wirklich sagt, man fängt vorne an und hat alle Entwicklungsstufen oder alle, wenn man es jetzt mal auf eine Produktionsstätte beziehen würde, alle Produktionsstufen in einem Haus, wo dann am Endeffekt auch das Produkt einfach direkt rauspurzelt.
Ja, zu deinem Arbeitsgebiet kommen wir ja später noch. Aber könntest du vielleicht einmal beschreiben, inwieweit das, was du dir letztlich ja auch von dem Studium erhofft hast, in deiner heutigen Tätigkeit wiederfindest?
Also ich würde zumindest sagen, jetzt in meinem spezifischen Fall ist es der Umfang verschiedener Themen, den ich heute wiederfinde. Und klar, dieser wirtschaftswissenschaftliche Hintergrund, der auch. Also das sind schon einfach Felder, wo, also zum einen erstmal der wirtschaftswissenschaftliche Hintergrund, wo ich ja offensichtlich irgendwo ein Interesse dran habe, als ich die Bankkaufmann-Ausbildung eingeschlagen habe. Und dann das mit dem Studium vertieft habe, mit der Bankpraxis vertieft habe, das eh schon. Und dann der Umfang an Themen, also ganz viele unterschiedliche Themen und vor allem auch komplexe Themenbereiche. Also wo viele verschiedene Themenbereiche und Facetten irgendwo zusammenführen und dann so ein großes Ganzes umgeben, wo dann halt auch ganzheitliche Konzepte irgendwo relevant sind.
Mhm. Und wenn du jetzt einmal vergleichst, du kennst ja sowohl den Arbeitsalltag in einer Bank als auch den bei der Park IT. Was sind für dich spannende Unterschiede oder vielleicht auch überraschende Gemeinsamkeiten?
Ja, also erster Unterschied ist natürlich, ich darf leider meine Anzüge nicht mehr tragen. Also das heißt, ich dürfte schon, nur würde ich dann natürlich ein bisschen aus der Menschenmasse sehr, sehr stark hervorstechen. Also da irgendwie erstmal eine Veränderung, dass ich, sag ich mal, in legererer Kleidung im Office arbeiten kann und natürlich auch die Arbeitszeiten und Arbeitsmöglichkeiten.
Mhm,
also genau, weil in der Filiale ist es ja so, man hat Präsenz. Öffnungszeiten. Mhm. Klar, du hast Öffnungszeiten und während der Öffnungszeiten kannst eine Filiale nicht ohne Menschen aufmachen. Das heißt, entsprechend früh musst du dann auch da, also früh in Anführungszeichen, aber früher vor Öffnungszeit musst du dann da sein, bist dann im Grunde über die Öffnungszeit da. Und da ist nur sehr wenig Varianz von den Öffnungszeiten und den Arbeitszeiten. Und das ist hier natürlich einfach anders. Ich kann hier mich entscheiden, je nachdem, was so gerade irgendwie ansteht, gehe ich ins Office, bleibe ich im Homeoffice, also gehe ich ins Büro, bleibe ich im Homeoffice und wann komme ich? Also ich hatte es letztens ganz spannend, so dann, ich habe einfach nicht so gut geschlafen, bin früh aufgewacht, war auch früh im Bett am vorigen Abend und bin dann einfach früh aufgewacht und habe halt gesagt, ja gut, dann setze ich mich jetzt halt um 6 Uhr einfach bei mir zu Hause an den Rechner und zack, 4 meiner mitproduktivsten Arbeitsstunden, die ich bisher hatte.
Ja, schöne Überleitung zu unserem nächsten Programmpunkt, den Entweder-oder-Fragen. Du kennst es, bitte entscheide dich zwischen zwei Begriffen und wenn nicht, darfst du auch erklären, warum. Und das Stichwort hattest du gerade schon genannt, Homeoffice oder Büro?
Auf jeden Fall das Büro.
Weil?
Arbeitsatmosphäre. Mhm. Ich finde, es ist vergleichbar mit einem Fitnessstudio oder mit irgendeinem Sportstudio. Man geht hin und wenn man da ist, ist man für einen Zweck da. Und so dieser Zweck vereint das irgendwie dann alle auch, die da sind. Und das schafft halt irgendwie so eine Arbeitsatmosphäre, in der ich einfach deutlich produktiver bin und halt auch dann mal über einen schnellen Weg mit anderen Menschen im Kontakt oder im Austausch sein kann, auch fachlich.
Struktur oder Spontanität?
Struktur und am liebsten Struktur, die Freiräume für Spontanität schafft.
Okay. Kannst du das auch konkret machen?
Ja, weil also ich finde das ist immer so, spontan ergeben sich irgendwie immer die spannendsten Abenteuer, die man eigentlich erlebt oder die ich auch erlebt habe. Und die Struktur hilft, so einen übergreifenden Plan zu haben. Es gibt eins meiner englischen Lieblingswörter ist to coddywomple, to walk purposefully towards an unknown destination. Also zielstrebig, ohne ein wirkliches Ziel irgendwo hinzugehen. Und das ist halt dann, das ist irgendwie dieser Rahmen, bietet so eine Zielstrebigkeit. Auch wenn das Ziel im Endeffekt irgendwie eigentlich nur, ich bin jetzt hier und habe hier die Möglichkeit, spontan irgendwelche Pläne zu machen, mich irgendwie zu mit anderen Menschen, was weiß ich, irgendwie einen Tempel besuchen zu gehen oder surfen zu gehen oder was auch immer.
Womit wir schon bei Reisezielen wären, aber ich frage dich lieber nach Stadtleben oder Natur.
Jetzt gerade ist das Stadtleben genau das Richtige, aber wenn ich wählen müsste, würde ich mich für Natur entscheiden. Mir gefällt es einfach unglaublich gut. Es ist so im Einklang mit der Natur zu sein und mit dem Fluss des Lebens irgendwie. Das gibt mir die Möglichkeit, mich zu mitten, also irgendwie wieder auf mich selbst auch nicht zu konzentrieren, aber mich zu finden und dann halt genau im Einklang mit diesem Fluss des Lebens irgendwie schwimmen zu können.
Okay, komplette Kontrastfrage. Accounting oder Taxation?
Da ist es Accounting.
Warum?
Taxation ist für mich, habe ich für mich irgendwo im Rahmen auch meines Studiums, habe ich entdeckt, okay, das ist spannend und das ist relevant als Fachbereich, aber es trifft nicht unbedingt das, wo ich aktiv sein möchte, sondern da ist es einfach mehr Accounting, weil in der Buchführung, sag ich mal, die Pulsschlagader des Unternehmens irgendwo hängt. Okay. Also da kann man ja dann tatsächlich mal sehen, wie sich Unternehmen entwickeln, welche Veränderungen irgendwie kommen, wie stabil sie sind, wie wirtschaftlich sie sind. Also da findet man einfach ganz viele Informationen über Unternehmen, die man halt, sage ich mal, von irgendeiner Pressemitteilung oder Ähnlichem einfach nie kriegen würde.
Okay. Und wenn ich dich jetzt frage, lieber Zahlen oder Worte?
Passt dann genau zu meinem letzten Satz. Wenn ich mich da entscheiden müsste, ich mag Worte und Wortspielereien etc. alles sehr, sehr gerne, würde ich mich für die Zahlen entscheiden, aber dann auch mehr als Synonym für Fakten. Also dann tatsächlich zu sagen, Zahlen, Fakten sind mir lieber als Geschwafel oder Worte.
Lass uns direkt weitermachen mit den Satzanfängen zum Vervollständigen, um dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ein Wunsch, den ich mir unbedingt einmal erfüllen möchte, ist?
Unbedingt weiß ich nicht. Aber ich hatte schon immer mal den Traum, sollte ich mal in die wundervolle Gelegenheit kommen, mir ein Haus selbst konzipieren zu dürfen, dann hätte das auf jeden Fall eine geheime Bibliothek hinter, was weiß ich, einem Wandregal.
Womit wir wieder bei den Worten wären.
Ja, und Zahlen dürfen auch in der Bibliothek ihren Platz haben. Ja, wo dann aber irgendwie, was weiß ich, über ein Wandregal kommt man dann versteckt in eine Bibliothek rein und dann hast du die hohen Regale mit irgendwie einer Leiter, wo du die Leiter brauchst, um an die obersten Buchreihen dran zu kommen und dann irgendwie noch einen Kamin und einen Sessel, also sehr gemütlich. Ja.
Hört sich schön an. Eine Reise, die ich unbedingt machen will, führt mich nach.
Eigentlich in die ganze Welt.
Geht's noch größer?
Würde ich gerne nehmen, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben wären. Also ich hätte definitiv Interesse an interstellarer Raumfahrt. Aber ich glaube, da komme ich nicht mehr ganz hin. Ich bin leider keine Taylor Swift. Nicht Taylor Swift. Ach, ich weiß nicht, wer es nochmal letztens war. Nee, aber ich möchte die ganze Welt sehen. Also ich finde, ich bin schon ein bisschen gereist. Also war in Australien, in Asien, in Nordamerika unterwegs, in Europa. Aber es gibt so viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe und so schöne. Also vor allem, was mich interessiert daran, ist dann irgendwie Natur und Kultur. Also Natur kann ich im Grunde, könnte ich mir den ganzen Tag angucken, könnte ich den ganzen Tag unterwegs sein, kann stundenlang irgendwie rum. Könnte stundenlang rumsitzen und irgendwie einfach in eine Berglandschaft gucken. Ja, oder halt auch tatsächlich einfach mal irgendwie geschichtlich über verschiedene Kulturen etc. lernen.
Wovon ich nie genug bekomme, ist.
Da auf jeden Fall dann Natur.
Und auf dem letzten Sommerfest der Park-IT fand man mich bevorzugt.
Meistens bei Aktivitäten. Also bei
Und zwar.
Sommerfest, ja, das Sommerfest war ja, es war ein herrliches Wetter im letzten Jahr. Und dann am Badesee und da gab es dann auch einen Beachvolleyballplatz und da hat man mich entsprechend den halben Tag am Beachvolleyballplatz auch vorgefunden, weil es mir dann einfach tierisch Spaß macht, auch mit den KollegInnen ein bisschen sportlich aktiv zu sein.
Und als letzte Frage oder Satzanfang, ein Ort, an dem ich zur Ruhe komme. Ich ahne es schon.
Ja, also zum einen natürlich meine eigene Wohnung. Das habe ich mir dann schon irgendwie so eingerichtet, dass ich da entspannen kann. Und ansonsten, wer hätte es geahnt, in der Natur.
Konkrete Koordinaten bitte. An welchen Ort denkst du?
Koordinaten
Gibt es
schwierig.
etwas, was du oder gibt es einen Ort, den du empfehlen kannst?
Oh, ich könnte ganz viele Orte empfehlen. Also was
Rund
ich.
um Köln.
Ja, okay, jetzt machst du es mir schwierig. Ich hätte nämlich jetzt auf jeden Fall zuerst gesagt Berge, weil also Berge ist etwas, das ist ein so monumentales Gefühl, so ein beeindruckendes Gefühl, unter diesen Riesen irgendwie zu wandeln und dann auch, sag ich mal, relativ alleine auch meistens dort irgendwie unterwegs zu sein. Das ist so diesen Fokus und wie sagt man, also so diese nicht Bedeutungslosigkeit, aber so dieses, man ist so klein in dieser Welt und dieses Humbling ist es auf Englisch, dass man irgendwie wieder zu sich selbst zurückfindet, das finde ich, das gibt's, also bringen mir vor allem einfach Berge.
Ja, vom persönlichen Rückzugsort geht's jetzt in eine ganz andere Richtung, nämlich mitten rein in dein Arbeitsgebiet. Johannes, erklär uns doch mal, was genau versteht man unter Marktrisikosteuerung?
Also Marktrisikosteuerung würde ich erstmal in die zwei Begrifflichkeiten trennen, die da drin stecken. Also zum einen die Marktrisiken und zum anderen die Steuerung von Marktrisiken. Marktrisiken können beispielsweise begründet sein in der Veränderung von Zinssätzen, von Wertpapierkursen oder von Devisenkursen. Also Devisenkurse als Währungstausch, zum Beispiel Euro zu US-Dollar. Und aus Veränderungen von halt Zinssätzen etc. können Verluste für Banken entstehen. Und die Marktrisikosteuerung beschäftigt sich dann damit, relevante Marktrisiken zu identifizieren, die Auswirkungen von Veränderungen dieser Marktrisiken zu modellieren und dann die potenziellen Verluste in letzter Konsequenz zu minimieren oder optimalerweise ganz zu verhindern. Und mein Arbeitsbereich fokussiert sich da vor allem auf die Auswirkungen von Marktveränderungen und genauer gesagt auf die Simulation der Bank unter Annahme bestimmter Marktveränderungen.
Okay, was das genau bedeutet oder wie ich mir das vorstellen kann, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich würde ganz gerne noch mal so eine Einordnung vornehmen wollen, weil wenn wir auf die Themengebiete der Park-IT schauen, Banksteuerung, Risikocontrolling und Rating, dann interessiert mich noch mal genau, wo sich da Marktrisiko einordnen lässt und vor allen Dingen auch, was es unterscheidet von anderen Risikobereichen, mit denen sich ja Kolleginnen bei uns im Haus auch beschäftigen.
Also das sind ja erstmal auch große hierarchische Begrifflichkeiten, die irgendwo dazu dienen, einfach diese umfangreichen Thematiken zu strukturieren. Banksteuerung ist so eher der übergeordnete Rahmen. Das heißt, es geht darum, Prozesse und Tätigkeiten der Bank auf das von der Bank ausgewählte Ziel auszurichten. Ziel könnte dann beispielsweise die Wirtschaftlichkeit und Stabilität sein. Das Risikocontrolling ist ein zentraler Bestandteil von der Banksteuerung. Und dabei geht es dann um die Identifizierung von Risiken und darum, deren Auswirkungen zu bewerten. Das ist also eher dann eine informative Rolle, die Überlegung von geeigneten Maßnahmen zur Risikoreduzierung unterstützt. Da in dem Risikocontrolling ist dann auch die Marktrisikosteuerung zu verordnen, halt wie eben gesagt und vom Namen her relativ klar bezogen auf Marktrisiken. Der letzte Punkt, Rating, fließt im Risikocontrolling dann im Rahmen der Bewertung ein. Das können beispielsweise die Bewertung von Privat-, Firmenkunden oder auch Immobilienkunden sein. Und da geht es dann um Ausfallwahrscheinlichkeiten, um erwartete Verluste etc. Also zusammengefasst, Banksteuerung bündelt das alles. Risikocontrolling befasst sich gezielt mit der Steuerung von Risiken. Rating fokussiert sich auf die Bewertung. Und das Marktrisiko bezieht sich auf Auswirkungen von Marktveränderungen. Wenn ich nochmal gucke auf die Unterscheidung zwischen den Risikobereichen, würde ich das auf mein eigenes Verfahren beziehen, also die Simulation der Gewinn- und Verlustrechnung und der Eigenmittelanforderung. Das ist einige der wenigen Verfahren, in denen Bankerfahrung tatsächlich relevant ist. Es fließen sehr viele unterschiedliche Verfahren ein. Das heißt, es erfordert auch ein verfahrensübergreifendes Wissen. Und die Steuerungsimpulse von dem Verfahren für die Bank kommen auf Basis von Szenarien. Also das liegt so ein bisschen daran, dass wenn wir eine Simulation, die ja in die Zukunft guckt, wir nicht wissen, wie entwickeln sich Zinsen in der Zukunft. Und das heißt, wir müssen bestimmte Annahmen tätigen. Und diese Annahmen werden dann im Rahmen von Szenarien getroffen. Also beispielsweise, wir haben ein Szenario steigende Zinsentwicklung, ein Szenario konstante Zinsentwicklung, ein Szenario sinkende Zinsentwicklung. Und in dem Verfahren geht es dann halt darum, unter diesen Annahmen die Simulation durchzuführen und die Auswirkungen von den Entwicklungen zu ermitteln.
Okay, das klingt jetzt trotzdem immer noch ziemlich abstrakt, zumindest für mich. Zinsen, Kurse, Risiken, nicht jeder kann sich da etwas Konkretes drunter vorstellen. Hast du vielleicht auch ein konkretes Beispiel aus der Praxis, anhand dessen du das einmal anschaulich erklären kannst?
Ja, gerne. Ich würde mich da auf das Zinsrisiko als Risiko fokussieren. Also Zinsrisiko in Europa macht die Europäische Zentralbank, setzt ja die Leitzinsen fest, vereinfacht. Und den anderen Fokus, den ich setzen würde, wäre auf Baufinanzierung als Produkt. Also im Grunde die Frage dahinter, wie sich Zinsrisiko in der Baufinanzierung auch auswirkt. Baufinanzierung als Produkt selbst wäre jetzt mal du als Kundin, ich als Bank, ich leihe dir 100.000 Euro für Umbaumaßnahmen an deiner Immobilie und wir vereinbaren einen Zinssatz, wir vereinbaren eine Tilgung, wir vereinbaren eine Laufzeit, eine Zinsbindung, wie lange dieser Zinssatz dann auch fest ist. Und für mich in der Planung als Bank wird dann relevant, einmal das Bestandsvolumen, was ich heute habe in der Bank, das bist dann ja nicht nur du als Kunde mit den 100.000, sondern es sind dann ganz, ganz viele KundInnen, die bei mir eine Baufinanzierung haben. Und sagen wir mal beispielsweise, habe ich ein heutiges Volumen von 100 Millionen Euro an Baufinanzierung. Und dann geht es in meiner Planung auch darum, wie sich das entwickelt in die Zukunft. Also ich sage, ich habe heute meine 100 Millionen Euro an Baufinanzierungsvolumen und möchte im nächsten Jahr eine Volumensgeschäftssteigerung haben und da bei 110 Millionen sein und im übernächsten Jahr bei 120 Millionen. Das heißt, das ist meine Volumenplanung der Bank dann. Die Simulation im Verfahren muss dann irgendwie gucken, okay, wie funktioniert diese Prophezeiung in die Zukunft quasi. Und zum einen haben wir das Bestandsvolumen, also meine 100 Millionen Euro, wo du dann auch Teil mit deiner Baufinanzierung bist. Und der Bestand, der verringert sich mit der Zeit. Das liegt daran, dass du ja in deinem Beitrag nicht nur Zinsen zahlst, sondern auch eine Tilgung in der Regel und dass irgendwann auch Zinsbindungen zu Ende sind und entweder dann die Refinanzierung gemacht wird oder das Bestandsvolumen komplett getilgt wird, abgeführt wird. Das heißt, Bestandsvolumen verringert sich über die Zeit, aber ich habe ja eine Volumenplanung von den 100, 110, 120 Millionen, die ich ja erreichen möchte. So, und dafür wird dann kompensatorisch quasi ein Neugeschäft aufgesetzt. Das kannst du dir vorstellen in der Bank. Da bist du dann mit deiner Baufinanzierung, wo du die Tilgung hast oder die Rückzahlung, die du vornimmst. Und Neugeschäft wäre dann irgendein anderer Kunde, eine andere Kundin, die reinkommt und mit der ich eine andere, eine neue Baufinanzierung abschließe. Für das Neugeschäft ist es dann relevant, auch was für eine Kondition die in der Zukunft haben wird. Das kann ich ja, weiß ich ja jetzt nicht, aber dafür ist die Zinsentwicklung da relevant. Dann kommen die Zinsen ins Spiel. Und da haben wir dann zum Beispiel eine Annahme, könnten wir sagen, Zinsentwicklung. Heute haben wir einen relativ niedrigen Zinssatz von 2%, nächstes Jahr von 4%, darauffolgendes Jahr von 6%. Na, das heißt, wir haben eine stetige Steigerung in der Zinsentwicklung. Und die Frage, die sich dann im Grunde das Marktrisiko stellt oder die ich mir dann auch in der Simulation stelle, ist, was bedeutet das denn für die Erträge, für meine Erträge als Bank aus Baufinanzierung? Ne? Neue Baufinanzierungen können gegebenenfalls eine höhere Marge haben als Beispiel, wenn wir eine steigende Zinsentwicklung haben. Dafür wird auf der anderen Seite das Risiko vom Bestandsgeschäft auch höher, weil, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du hast eine Baufinanzierung für 2% vor 10 Jahren abgeschlossen. Die läuft aus, jetzt liegt es bei 6%. Bedeutet dreifach höhere Kosten für dich. Heißt, das Ausfallrisiko steigt. Und gegebenenfalls kann es dann auch noch mal weniger Neugeschäft geben, weil es halt einfach teurer ist, weil die Investitionen sich gegebenenfalls nicht mehr lohnen. Das ist, sage ich mal so, sehr, 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 sehr vereinfacht, das Grobkonzept davon. Jetzt für diejenigen, denen das noch nicht genug ist, noch so ein kleiner Bonus, wo es dann auch für mich fachlich wirklich interessant wird, wären dann Kündigungsrechte, also beispielsweise Sondertilgung oder BGB-Kündigungsrecht, also BGB, bürgerliches Gesetzbuch, Kündigungsrecht nach 10 Jahren, was jeder von uns gesetzlich hat. Da wäre dann zum Beispiel die Frage, welche Baufinanzierungen werden gekündigt, wo wird was sondergetilgt, welches Volumen ist davon betroffen und welche Auswirkungen hat das auf das Zinsergebnis von mir als Bank. Und da fangen wir dann an mit Verhaltensmodellierung, also wann würde wer sondertilgen oder kündigen und wie berechne ich das dann mit Optionspreismodellen. Also da fängt es dann an, sehr interessant zu werden, auch auf einer fachlichen Ebene, für mich zumindest sehr interessant. Und ist ja dann auch so ein bisschen diesem Hintergrund geschuldet. Das ist zwar ein Thema, das hört sich relativ klein an, aber es wäre halt unglaublich ungünstig, wenn so ein Risiko dann in der Planung nicht beachtet würde und dann in der Zukunft, aber in der Realität irgendwie große Volumensabläufe oder Änderungen im Zinsergebnis auf einen zukommen würden.
Schön, dass du das mal an einem konkreten Beispiel so anschaulich erklärt hast. Ich versuche mir jetzt gerade noch vorzustellen, was genau du als Verfahrensmanager dann machst. Wie darf ich mir denn dein Alltag vorstellen?
Also ich komme um 6 Uhr morgens.
Nein.
Es sind so ein paar Aspekte mit drin. Also ein großer Teil ist natürlich irgendwo, dass ich eine konstante Wissenserweiterung habe. Also ich gucke auch nach Neuigkeiten, nach neuen Wissensständen oder Ähnlichem. Das kann dann wirtschaftswissenschaftlich sein, aus dem Bankraum, Controlling-Fachwissen oder von anderen Verfahren irgendein Fachwissen oder halt auch regulatorische Neuerungen. Die ich im Schirm haben sollte, dann der eigentliche Job, sag ich mal, Konzeption und Verbesserung von Methoden, wo ich entweder selbst eine Verfahrensentwicklung oder Verbesserung als Ziel haben kann oder bei KollegInnen mitarbeite, unterstütze. Dann die Dokumentation von den erarbeiteten oder verbesserten Methoden und der Arbeitsergebnisse. Und zu guter Letzt dann natürlich auch Analysen, also Analysen von Bankbeständen, das heißt Materialität, wie hoch ist das Volumen von Produktart A im Verhältnis zu Produktart B oder auch, was haben die Methoden, Veränderungen, die wir jetzt geplant haben, was hat das für Auswirkungen im Verhältnis zu den Methoden, die wir vorher verwendet haben?
Mhm. Und wie gehst du konkret vor, sag ich mal, vom Bedarf bis zur Umsetzung?
Ja, leider nicht ganz bis zur Umsetzung. Ich hatte das Ganzheitliche eben erwähnt. Aber soweit geht's dann auch bei mir nicht ganz zumindest. Ich würde es mal an einem vereinfachten Beispiel von einer neuen Verfahrensentwicklung darstellen. Da wird erstmal von irgendwo kommt erstmal eine Anforderung. Also wir haben irgendein Bankenkreis oder irgendwelche internen, externen Prüfungen, wo gesagt wird, Sachverhalt wird beispielsweise nicht berücksichtigt und der soll jetzt bitte berücksichtigt werden. Da haben wir diese Anforderung. Die wird priorisiert und landet dann gemäß Abarbeitung irgendwann bei mir in der Bearbeitung. Und ich verschaffe mir dann in der Bearbeitung erstmal eine Übersicht über die Thematik, das heißt regulatorische Sachverhalte, die da irgendwo mit verbunden sind, wirtschaftswissenschaftliche Sachverhalte oder dann auch bezogen auf Bankprodukte oder Bankprozesse, die da mit der Thematik zusammenhängen und natürlich, welche Verfahren bei uns auch damit verbunden sind. Nach dieser einleitenden Erarbeitung der Thematik mache ich dann in der Regel Materialitätsanalysen. Das heißt, ich gucke mir an, wie eben auch schon gesagt, was für Bestände sind in diesem Sachverhalt da? Also wenn ich jetzt sage, Produkt von der Anforderung, Produkt A wird nicht berücksichtigt, dann gucke ich mir an, was für ein Bestand existiert denn überhaupt an Produkt Art A? Ist das überhaupt notwendig, dass das separat dargestellt wird? Weil wenn ich jetzt ein Produkt über 600 Banken habe, also ein Geschäft über 600 Banken, dann ergibt das keinen Sinn, das für alle Banken in einem Programm darzustellen. Da wäre der Aufwand viel zu groß für. Das heißt, da die Materialitätsanalysen, um die Entwicklungstätigkeiten zu fokussieren. Und darauf folgt dann die tatsächliche Entwicklung von verschiedenen Methoden, alternativen Methoden zur Lösung von der ursprünglich formulierten Anforderung und dann von den Methoden auch entsprechend eine auszuwählen, mit der dann die Anforderung geschlossen werden soll. Dieser ganze Prozess muss dann einmal dokumentiert werden, also einmal Dokumentation der Entwicklungstätigkeiten, der alternativen Methoden, der Auswahl, der Argumentation, für welche Methode sich im Endeffekt entschlossen wurde. Und die gewählte Methodik muss dann halt auch nochmal separat natürlich dokumentiert sein. Und daraus, aus diesen ganzen Entwicklungstätigkeiten folgt dann im Grunde die Übergabe von Anforderungen, methodischen Anforderungen von mir an die Software. Mhm. Genau. Und da bin ich dann natürlich, da erfolgt dann die Umsetzung im Grunde. Da stehe ich natürlich als Sparring-Partner zur Verfügung, weil ich habe ja die Methodik im Endeffekt auch irgendwo entwickelt. So, und da kann man immer auf mich zukommen, aber bin ja jetzt selbst nicht an der Entwicklung am Coden dann beteiligt.
Das machen dann viele andere KollegInnen des Hauses, die wir sicherlich hier auch nochmal im Podcast begrüßen dürfen. Was mich noch interessiert ist, gibt es oder was ist eure Kontrollinstanz in der Verfahrensentwicklung?
Ja, ist natürlich nicht. Ich darf mir jetzt kann mir keinen Rapunzelturm irgendwie ausdenken. Ich meine, natürlich sind wir immer in einer gewissen Weise in einem Elfenbeinturm unterwegs. Aber wir haben zum einen im Verfahren schon Qualitätssicherung, das heißt TeamkollegInnen und KollegInnen aus anderen Verfahren, die in der Verfahrensentwicklung mit drüber schauen und dann Hinweise, Anmerkungen, Fragen stellen, sodass wir das schon mal irgendwie möglichst zielgerichtet alles aufgebaut haben. Dann haben wir in zweiter Instanz die Qualitätssicherung über die Validierungsteams, die sich nach entwickelter, also nach Methodenentwicklung diese Methodik anschauen, den Sachverhalt anschauen und das dann prüfen und wonach dann auch erst die Methodik in der Software auch mit drin sein darf, nach abgeschlossener, erfolgreicher Überprüfung von der Validierung. Und dann haben wir in dritter Instanz noch die Qualitätssicherung über externe Prüfungen, das heißt BaFin, also nationale Aufsicht und Bundesbank oder selbstbeauftragt Unternehmensberatung, die dann halt nochmal die Methoden prüfen.
Ja, Johannes, wir kommen so langsam zum Abschluss und mich würde jetzt nochmal interessieren, wenn du nach vorne schaust, welche Entwicklungen in deinem Arbeitsbereich beobachtest du mit besonderem Interesse?
Wenn ich mir einen aussuchen müsste, sind wir eigentlich, können wir eigentlich schon wieder bei der fast Entweder-Oder-Frage oder Ähnliches sein, dann auf jeden Fall Nachhaltigkeit. Mhm. Nachhaltigkeit ist etwas, was mich persönlich sehr interessiert und wo ich die Entwicklung auch mit Interesse verfolge und gespannt bin, wie das umzusetzen ist, weil ich schon denke, dass Banken, sag ich mal, die ja schon eine instrumentale Rolle auch in unserem Wirtschaftssystem haben und natürlich auch durch die Kreditvergabe einfach viele Hebel haben, wer dann im Endeffekt die Möglichkeit hat, auch, sag mal, sich auszubauen als Unternehmung, da finde ich das besonders interessant, dass als wie da irgendwie die Entwicklung weitergehen werden. Und auch sicherlich was, wo ich mit sehr viel Spannung, auch persönlicher Spannung draufschauen werde.
Und wenn du jetzt noch mal kurz und knapp sagen müsstest, was das Arbeitsfeld für dich besonders spannend macht und vielleicht ja auch andere daran faszinieren könnte.
Also für mich selbst ist es auf jeden Fall, es ist so umfangreich, es ist so komplex, die ganze Thematik. Das könnte mehrere Leben, also nicht nur mein Leben, in Vollzeit beschäftigen, wahrscheinlich auch noch ohne Urlaubstage. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr, sehr umfangreich, es ist sehr, sehr komplex. Mir macht es Spaß, mich in die umfangreichen und komplexen Sachverhalte einzuarbeiten und dann halt auch diese ganzheitlichen Konzepte, Methoden, Lösungen irgendwie zu erarbeiten und da auf viele Sachen achten zu müssen. Das ist das, was das Fachliche, klar, neben meinem Interesse an der Wirtschaftswissenschaft beziehungsweise an Wirtschaft grundsätzlich und dem Bankensektor. Und auf der anderen Seite ist es natürlich der persönliche Austausch, der persönliche fachliche Austausch, der so dahinter steht, der in der Park-IT gelebt wird, der mir auch sehr viel Spaß macht.
Ja, wer jetzt neugierig geworden ist und die Park-IT einmal persönlich kennenlernen möchte, den möchte ich auch das Recruiting-Café ans Herz legen, nämlich eine passende Gelegenheit, einmal in entspannter Atmosphäre unsere Geschäftsbereiche kennenzulernen und die beruflichen Möglichkeiten hier. Termine und Anmeldemöglichkeiten findet man auf der Karriereseite unter www.parkit.de. Johannes, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Es war super spannend zu hören, wie du zur Park-IT gekommen bist, welche Erfahrungen du im berufsbegleitenden Studium gemacht hast und auch mit wie viel Leidenschaft du heute im Bereich Marktrisiko unterwegs bist. Viel Erfolg natürlich auch auf den letzten Metern zum Bachelor. Danke, dass du heute mein Gast warst. Dankeschön.
Danke, Stefanie, hat mich gefreut.
Wenn dir unser Podcast gefällt, bleib gerne dran und abonniere ihn. Überall da, wo es Audio-Podcasts gibt oder auf www.parkit.de. Den Link findest du in den Shownotes. Dankeschön für deinen Besuch bei der Park-IT. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen hat dir gefallen. Tschö und bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie.